Reflexion ahnen, heute geht es um die Dankbarkeit, auch um Freude. Da habe ich ja gerade mal zwei praktische Sachen dabei. Ihr wisst, ihr könnt nachher jetzt was aufschreiben in der Schule. Und zwar, manchmal ist es einfach auch wichtig, dass man sich mal Zeit nimmt, mal schön zu überlegen, für was bin ich denn überhaupt dankbar. In der Bibel sei dankbar in allen Dingen. Das ist schon eine krasse Aussage. In allen Dingen soll man dankbar sein. Auf jeden Fall würde ich es jetzt so machen wollen, dass ich, weil ich ja meine Karten austeile und stifte, und ich könnte mal 2 Minuten überlegen, ob es das gibt, für das ihr dankbar seid. Und wer will, kann es aufschreiben. Oder nicht, dann kann man sich ja so im Kopf durchgehen lassen. So Dankbarkeit und Dankbarkeitsrituale zu machen. Da wird da empfohlen, man soll jeden Abend, bevor man, also wenn man im Bett liegt zum Beispiel, sich überlegen, für was man dankbar ist. Und das würde das innere Zufriedenheit steigern. Stimmt mit Sicherheit. Ich will jetzt da aber noch unseren Glauben mit ins Spiel bringen. Und wofür ich dankbar bin, das hat eigentlich immer was irgendwie mit Gott zu tun. Er ist ja der Geber der guten Sachen, der guten Dingen, der guten Beziehungen und so weiter. Und dafür bin ich ihm unheimlich dankbar. Und diese Dankbarkeit auch in ein Gebet zu formulieren, abends, wenn man im Bett ist, im Film zu sagen, Vater, ich bin dir so dankbar, wie das heute gelaufen ist. Ich bin dir heute dankbar, dass heute Sonntag war, dass ich heute nicht schaffen muss, dass heute einfach mal Zeit war, um Dinge zu tun, die einfach auch für die Familie wichtig sind oder für mich persönlich, und dass ihr halt eine Gotteszeit sein könnt. Solche Kleinigkeiten, einfach, dass man da das auch eben gegenüber formuliert, finde ich voll wichtig. Und es ist so, wenn man Dinge in seinem Leben als Routine, als Gewohnheit wirklich so etablieren will, dass das automatisch läuft, das kennt man vom Zähneputzen. Zähneputzen überlegt man jetzt nicht jeden Abend, tue ich heute Zähne putzen. Es nervt mich eigentlich an, aber es ist halt gut, weil wegen Karies und so weiter sollte man es machen. Also okay, dann macht man es halt. Nee, das ist eine Routine. Und es dauert 6 Wochen, bis man eine Routine etabliert hat. Wenn du 6 Wochen lang irgendwas immer wiederholt machst, dann geht es irgendwann so im Mark und Bein über, dass es ganz automatisch läuft. Und das wäre doch toll. Ist das bei euch schon so? Bei mir ist es doch nicht so, dass ich jeden Abend wirklich alles Gott sage, was ich dann vor bin. Aber das möchte ich eigentlich machen, weil es total toll ist, ihm das einfach zu sagen und ihm das auszudrücken, für was ich einfach mich freue. Und dabei hilft es mir natürlich auch selber, ein zufriedenes Leben zu führen. Aber bitte dabei, das ist jetzt kein Muss, gell? Also wenn ich das jetzt aus Zwang mache, dann so ist das ja nicht gedacht, sondern einfach als Möglichkeit eben für das Gute, was er jeden Tag gibt, Feedback zu geben. Okay, ich möchte noch fünf Räder. Lieber Vater, ich bin so dankbar für das, wie du bist. Du bist der Schöpfer der ganzen Welt, des ganzen Universums. So unglaublich, was du gemacht hast. Es gibt mehr Sterne im Universum, die Sand am Meer gibt. So großartig, und wenn du sprichst, dann geschieht's. Das ist wunderbar, ich verdanke mir dir. Du bist unser Versorger, der unsere Nöte kennt und dem nicht egal ist, wenn irgendwas bei uns im Leben ein Mangel ist. Du willst uns da damit versorgen. Ich möchte dir danken, dass du der Gott der Freiheit bist, der Menschen liebt, der ihn aber nicht zwingt, an dich zu glauben. Und ich möchte dir danken, dass du so großartig bist und diese Freiheit uns gibst. Und danke für alles, was Jesus für uns getan hat, dass wir alles, was irgendwie zwischen dir und uns stand, Vater, dass das durch Jesus weggenommen ist und dass da nichts mehr so notwendig ist, was man noch drauflegen müsste. Danke, dass wir ein Pastor, ein Pastorenfamilie. Danke. Ich möchte auch danke für die Adventszeit, wo man einfach auch diese ganze Tradition immer wieder darauf hingewiesen wird, bald kommt Weihnachten und da kommt der Tag, wo man uns freut, dass du, Jesus, auf die Erde gekommen bist. Danke, dass wir heute Sonntag haben und halt nicht schaffen müssen, sondern frei haben und dass wir halt zusammen Gottesdienst feiern. Amen. Habe ich aber noch alles vergessen. Ich wollte eigentlich noch sagen, Vater unser Rede. Machen wir es einfach noch. Ja. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, im Himmel so auf Erden. Dein tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So, guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank an das Musikteam für die schönen Lieder. Das war eine für mich eine sehr schöne Hinführung zu diesem Thema, gerade das Lied, das wir gerade noch singen durften. Wo wir gerade beim Singen sind. Früher hatten wir bei uns zu Hause in der Adventszeit diese schöne Tradition, dass wir uns immer nachmittags hingesetzt haben am Tisch, bei Plätzchen und Punsch, und dann haben wir Weihnachtslieder gesungen. Vielleicht ist es teilweise bei euch so ähnlich, oder ihr habt es ähnlich erlebt. Ich erinnere mich jedenfalls heute noch daran, wie wir dann bei Kerzenlicht um den Tisch saßen. Mein Vater hat die Gitarre gespielt und dann haben wir kräftig Weihnachtslieder gesungen. Eines der Lieder, das wir damals immer wieder sangen, war das Lied O du Fröhliche. Das ist für mich, wahrscheinlich für uns alle, ein Lied, das untrennbar mit der Advents- oder Weihnachtszeit verbunden ist. Und anders als so manche andere Lieder, die sonst in der Weihnachtszeit laufen, im Radio oder im Supermarkt, ist es ein Lied mit biblischem Inhalt. Ich dachte mir, heute wollen wir uns dieses Lied mal genauer anschauen, was da drin steckt. Das ist ein sehr übersichtliches Lied. Das hat 3 Strophen und jeder dieser Strophen beginnt mit den Zeilen: O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Auch das Ende von allen 3 Strophen ist gleich. Da heißt es ganz kurz: Freue, freue dich, o Christenheit. Nur die 2 Zeilen in der Mitte sind jeweils unterschiedlich. Das Lied bzw. alle 3 Strophen, die beginnen also immer mit diesem Verweis auf die Weihnachtszeit als eine fröhliche, selige, gnadenbringende Zeit. Eine Zeit, in der man sich freuen kann, glücklich, selig sein darf und die Gnade mit sich bringt. Warum das ist, wird in diesen 3 Strophen auf 3 unterschiedliche Arten begründet. Und darauf möchte ich jetzt etwas eingehen. Wir haben die 1. Strophe: O du fröhliche, selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Die Welt ging verloren, Christ war geboren. Freue dich, o Christenheit. Der erste Grund ist, also Welt ging verloren, Christ war geboren. Vielleicht erinnert euch noch ein bisschen an eure ersten Physikunterrichte in der Schule. Und für mich war eine der ersten Lektionen damals Reaktion und Gegenreaktion. Etwas findet statt, eine Reaktion, und etwas anderes folgt daraufhin, die Gegenreaktion. Genau das wird hier eigentlich beschrieben. Zuerst die Reaktion von uns Menschen auf Gott. Denn die natürliche Reaktion von uns Menschen ist erstmal Auflehnen. Auflehnen, weil wir selbst wie Gott sein wollen. Das heißt, wir wollen selbst uns im Mittelpunkt unseres Lebens stellen. Wir wollen sagen, was gut und richtig ist. Wir wollen tun, was wir wollen. Und wir wollen niemanden, der uns dabei stoppt oder behindert oder uns andere Wege zeigen könnte. Das ist meiner Meinung nach auch ein Grundzug der Sünde. Sünde sagen wir zu Gott: Ich weiß es besser als du. Ich mache das nicht so, wie du es gesagt hast. Ich mache es so, wie ich es möchte. In 1. Mose 3, Vers 5, da wird der Sündenfall beschrieben und da ist einer der Versprechen von der Schlange: An dem Tag, da ihr davon esst, von der verbotenen Frucht, da werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Das war diese Versuchung, ihr werdet sein wie Gott. Und seitdem ist das die natürliche Reaktion von uns Menschen, die natürliche Reaktion auf Gott. Wir wollen sein wie Gott. Seitdem prägt die Trennung von Gott die ganze Menschheit, unsere ganze Geschichte. Das alles wird hier in dem Lied mit dieser nüchternen Feststellung zusammengefasst. Welt ging verloren. Was ist jetzt die Gegenreaktion? Die Gegenreaktion ist: Christ war geboren. Gott wurde aktiv und er ging seiner verlorenen Welt hinterher. Wo die Menschheit ihn ablehnte, gab er sie nicht auf. Wo sie verloren gingen, suchte er nach ihr. Gott war und ist nicht bereit, Menschen verloren gehen zu lassen. In seiner Liebe blieb Gott eben nicht tatenlos sitzen. Jesus stellt das sehr schön in einer seiner Gleichnisse dar, in Lukas 15. In Lukas 15, 4 bis 7, da heißt es: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Auch wenn 99 von den 100 Schafen da sind, der gute Hirte, Jesus Christus, macht sich auf den Weg, das eine verlorene Schaf zu suchen. Und als er es findet, trägt er es behutsam zurück und feiert das. Er ist der gute Hirte und wir Menschen, wir sind das verlorene Schaf. Welt wie Menschen gingen verloren. Gott, Christ, ward geboren. Gott gab uns nicht auf. Reaktion und Gegenreaktion. Das ist der erste Grund der Freude. Hier geht das Lied weiter. In der zweiten Strophe heißt es: Oder fröhliche, selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Freue, freue dich, o Christenheit. Da ist also der zweite Grund. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. In der ersten Strophe war es darum gegangen, dass Christus kam, jetzt geht es darum, wozu er kam. Christus erschien, er wurde Gott Mensch und kam auf diese Welt. Er kam, um eine verlorene Welt zu retten. Das tat er, indem er versühnte, wie es in dem Lied heißt. Für uns ist das wahrscheinlich ein etwas fremdes Wort, Sühne. Es ist tatsächlich aber auch ein Wort, das in der Bibel immer wieder vorkommt, um Jesus sein Werk am Kreuz zu beschreiben. Sühne beschreibt, dass etwas bezahlt, in Ordnung gebracht werden muss. Ich habe ja lange Jahre im Ausland gelebt, in einem buddhistischen Land, und dort gab es auch viele buddhistische Tempel. Da kommt man gar nicht groß darum umhin, die mal zu sehen. Und viele von diesen Tempeln, die haben im Eingangsbereich so einen kleinen überdachten Bereich. Da ist so ein Wasserbecken aus Stein, und da seht ihr das vielleicht, das sind solche Holzbecher mit Stäben dran. Das benutzen die Besucher, um ihre Hände und ihren Mund auszuspülen. Und sie tun das, um sich von Schuld zu reinigen, um ihr Herz zu reinigen, damit sie sauber sind, wenn sie dann in den weiteren Tempel gehen und dann quasi vor die Götter kommen. Diese zwei Schriftzeichen, die kann man nicht so gut sehen, aber auf dem Waschbecken sind zwei Schriftzeichen, und das sind die Schriftzeichen für Herz und Waschen. Das Herz soll da gereinigt werden. So wurde zum Beispiel im Buddhismus gesehen. In der Bibel ist es ein bisschen anders. Da läuft das nicht so, dass wir zu einem Becken gehen und Gott Hände waschen oder Mund ausspülen und dann ist alles gut. Denn Sünde liegt ein bisschen schwerer als das. Sünde ist tatsächlich nicht etwas, wovon wir selbst uns befreien können, vergeben kann nur die Person, die zu Schaden kam bei der Sünde. Wenn ich jemanden verletze, dann kann Vergebung nur stattfinden, indem die Person, die ich verletzt habe, mir vergibt. Ich kann mir selbst vergeben, ich kann es zumindest probieren, aber das war dann nicht wirkliche Vergebung oder Versöhnung. Das kann nur von der Person kommen, die zu Schaden kam. Und die Bibel bezeugt, dass das in dem Fall von uns Menschen Gott ist. Dass wenn in unserem Leben Schuld ist, wenn Dinge mal schief laufen und wir ungute Entscheidungen treffen, dann Gott derjenige ist, der angegriffen wird, weil er uns geschaffen hat, weil er eine gute Ordnung für unser Leben aufgestellt hat. Schuld ist in der Bibel deswegen nicht etwas, was man mal kurz wegwischen kann oder wegspülen kann, wie bei dem Tempelgott, sondern etwas, was uns von Gott trennt und unsere Beziehung belastet. Schon der Prophet Jesaja hat zum Beispiel gesagt, in Jesaja 59, Vers 2, eure Missetaten trennen euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Es gibt ein Wort in der Bibel, das benutzt wird, das gebraucht wird, wenn Gott mit Sünde zu tun hat. Das ist ein griechisches Wort, deswegen ist es schwer, das genau zu übersetzen. Aber eine Art, es zu übersetzen, heißt Ekel. Gott ekelt sich vor Sünde. Es bringt ihn zum Würgen. Es ist etwas, womit er nichts zu tun haben möchte. Vielleicht habt ihr es ja schon mal erlebt, dass ihr etwas anfassen musstet oder etwas an der Hand gemerkt, kleben geblieben ist oder so. Und ihr gemerkt habt, das bringt euch zum Würgen. Das ist total eklig. Das wollt ihr gleich weghaben von euch. Und das ist Sünde vor Gott. Weil Gott durch und durch heilig und gerecht ist und Sünde eben nicht. Und diese Sünde findet jetzt da statt, wo die Konsequenzen von dieser Schuld, wo jemand die Konsequenzen der Schuld auf sich nimmt, wo eine Wiedergutmachung stattfindet, wo jemand quasi für die Schuld büßt, bezahlt. Dafür kam Jesus. Er kam, um uns mit Gott zu versöhnen, unsere Beziehung wiederherzustellen. Das tat er, indem er die Konsequenzen unserer Schuld an unserer Stelle auf sich nahm. Er büßte an unserer Stelle für unsere Schuld. Der Theologe John Stott schreibt dazu, das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt, während das Wesen des Heils darin besteht, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Der Mensch lehnt sich gegen Gott auf und stellt sich selbst dorthin, wo nur Gott zu sein verdient. Gott opfert sich für den Menschen und stellt sich selbst dorthin, wo nur der Mensch zu sein verdient. Das ist der zweite Grund der Freude. Christus ist erschienen, uns zu versöhnen, uns frei zu machen, uns zu reinigen von aller Schuld. Und den dritten Grund finden wir schlüssig in der dritten Strophe, wo du fröhliche, selige, gnadenbringende Weihnachtszeit, himmlische Heere, jauchzen dir Ehre, freue, freu dich, o Christenheit. Hier steht die Ehrerbietung, das Lob, die Dankbarkeit im Mittelpunkt. Diese Worte erinnern ein bisschen an die Szene in Lukas 2. So eine typisch weihnachtliche Szene. Und plötzlich war bei den Engeln die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen seines Wohlgefallens. Diese himmlischen Herren, diese Menge von Engeln, die jauchzen Ehre. Sie jauchzen Jesus Christus Ehre. Den Jesus Christus, der Mensch wurde, der uns Menschen Gottes Liebe zeigte und verkündete, der am Kreuz für unsere Schuld bezahlte und uns befreite. Über diesen Jesus bekennt Paulus in Philipper 2, 9-11. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in den Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Geigen singen ihn und sie laden uns ein, in dieses Lob mit einzustimmen. Jesus Christus als unserem Retter und Befreier die Ehre zu geben, ihn zu loben, ihm zu gehorchen, ihn wertzuschätzen in unserem Leben. Denn er hat uns neues Leben gebracht, Leben in Fülle, das wir in Gemeinschaft mit ihm verbringen dürfen. Daher, zu Ende das Lied, darf die Christenheit dürfen wir uns freuen. Freuen über Gott, der auf unsere Verlorenheit reagierte und uns nicht stehen ließ. Freuen über Jesus Christus, der als Sohn Gottes Mensch wurde und uns mit Gott versöhnte. Freuen darüber, dass wir Gott jetzt kennen und ihm zur Ehre leben dürfen. Dass unser Leben etwas sein darf, in dem Dankbarkeit, in dem Lob, in dem Wertschätzung vorhanden ist. Dieses Lied Ode Fröhliche ist relativ alt. Es wurde 1816 geschrieben von einem Johannes Daniel Falk. Falk war ein Schriftsteller und Liederdichter, der 10 Kinder hatte. Aber von diesen 10 Kindern starben 4 Kinder an einer Typhusseuche. Und danach lag es dem Johannes Falk auf dem Herzen, ein Waisenheim zu eröffnen. Diese Kinder, die ohne Eltern dastanden, die hungrig, verwahrlost und ungeliebt durch ihr Leben hatten gehen müssen, denen widmete Falk dieses Lied. Es ist ein Lied, das er für das Waisenheim gedichtet hat. Diese Kinder sollten trotz all des Bösen und Elenden, was sie erlebt hatten, wissen, dass sie Grund zur Freude haben. Dass Jesus auch für sie gekommen war. Ich kann mir denken, dass es Falks Herzenswunsch war, dass auch die Kinder bei Jesus Christus Freude, Liebe und Erfüllung finden. Falk selbst starb 1826 an einer Blutvergiftung und das Waisenheim wurde von seiner Frau und Mitarbeitern weitergeführt. Was heute von ihm bleibt, ist also vor allem dieses Lied. Was wir heute aus diesem Lied mitnehmen können und aus den Bibelstellen, die wir uns angeschaut haben, ist Freude und Dankbarkeit. Freude und Dankbarkeit für ganz viele und ganz unterschiedliche Dinge. Einige habt ihr euch gerade vielleicht auf eure Zettel aufgeschrieben, weil einige habt ihr vielleicht nur gedacht. Aber ich glaube, wenn wir uns die Zeit und die Mühe nehmen würden, dann wäre das eine sehr lange Liste. Wenn wir überlegen, wofür darf ich dankbar sein? Worüber darf ich mich eigentlich freuen? Jeder von uns hat erlebt, was Freude und Dankbarkeit mit einem machen können. Das verändert ja, wie wir denken, wie wir andere Menschen wahrnehmen, wie wir selbst durch unser Leben gehen. Es macht einen großen Unterschied, ob wir fröhlich in die Arbeit gehen, ob wir fröhlich ins Auto steigen, ob wir fröhlich aufwachen oder ob wir traurig, deprimiert, niedergeschlagen, vielleicht sogar verärgert ins Auto steigen, in die Arbeit gehen oder aufwachen. Der Unterschied wird sehr schnell deutlich, wenn man dann aufsteht oder daran, wie man fährt oder wie man arbeitet. In der Bibel finden wir immer wieder diese Aufforderung zur Freude und Dankbarkeit. Über so eine Bibelstelle, wo auch zur Freude aufgefordert wird, hatte ich mal in der Bibelschule eine Andacht. Und danach kam jemand auf mich zu und meinte, Freude auf Kommando, das ist ja ganz schön schwer. Wie soll ich mich freuen, denn nur weil jemand mich dazu auffordert. Das klappt ja nicht so, ich kann ja nicht alles andere wegwischen. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, Freude und Dankbarkeit ist dann auch immer eine Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen. Wenn wir uns freuen und dankbar sein dürfen für das, was Gott uns geschenkt hat, dann heißt das nicht, dass in unserem Leben immer alles gut läuft. Dann heißt das nicht, dass wir vollkommen zufrieden sind mit unserem Leben oder in den Situationen, in denen wir stecken. Dann heißt das nicht, dass unser Leben Friede, Freude, Eierkuchen ist. Aber dann heißt das, wir haben uns entschieden, nicht mehr auf düstere Ereignisse, auf Verletzungen in der Vergangenheit oder auf Probleme zu schauen, sondern auf das Gute, das Gott uns schenkt. Und dazu lädt die Bibel uns an vielen Stellen ein. Einen Psalm haben wir gerade gemeinsam gelesen, wo es darum geht. Im Philipperbrief schreibt der Apostel Paulus: Freut euch, abermals sage ich euch, freut euch. Du bist also eingeladen zur Freude und Dankbarkeit. Auch mitten im Alltag, auch da, wo es uns vielleicht nicht so gut geht. Denn was Gott für uns getan hat, dass Jesus zu uns gekommen ist, dass uns vergeben ist, dass wir versöhnt sind mit Gott, dass wir Gottes Kinder sein dürfen, das ist immer Tatsache. Es sind Anker, an denen wir uns festhalten können, wenn unser Leben einem Sturm gleicht. Fundamente, die uns Halt geben, wenn es uns nicht gut geht. Ich glaube, wir alle kennen das im Alltag. Da dominieren oft eher negative Gefühle. Man ist genervt über das eine, man erinnert sich an das andere, unangenehme Erlebnis. Man regt sich über die Person auf, die vor einem fährt oder die zu schnell gefahren ist oder was auch immer. Aber wenn wir dann diese Entscheidung treffen, dass wir uns freuen und dankbar sind, dass Gott an diesem Tag mit uns ist, dass wir seine Kinder sein dürfen, dass er den Unterschied gemacht hat, dann macht das einen ganz schön großen Unterschied, den wir auch gleich erfahren. Und daran erinnert uns dieses Lied, O du Fröhliche. Dazu lädt es uns ein. Denn wir haben Grund, dankbar und voller Freude zu sein. Der Ursprung unserer Freude ist Gott selbst in Jesus Christus. Und das heißt, unsere Dankbarkeit und Freude ist nicht abhängig vom Wetter. Sie ist nicht abhängig davon, was wir manchmal mit anderen Menschen erleben. Sie ist nicht abhängig von politischen Ereignissen, von gesellschaftlichen Situationen und Entwicklungen. Sie ist gegeben und da durch Gott selbst. Und deswegen wünsche ich uns vom Herzen, dass wir als Nachfolger von Jesus immer wieder uns daran erinnern lassen, dass wir mit Freude und Dankbarkeit leben dürfen. Denn das möchte Gott uns schenken, dass wir so durch unser Leben gehen. Wenn wir dieses Lied singen, das wollen wir jetzt gleich nach der Predigt tun, und in der Weihnachtszeit wird die meisten von uns wahrscheinlich auch nochmal singen, dann möge uns das Lied daran erinnern. Und möge es dann unser Herz mit Dankbarkeit und Freude füllen. Zur Ehre Gottes und zu unserer Freude. Ich möchte beten. Vater Himmel, danke, dass du uns so reich beschenkst. Wenn wir nur ein bisschen nachdenken, da fallen uns gleich so viele Dinge ein, für die wir dankbar sein dürfen, über die wir uns freuen dürfen. Wir dürfen dir dankbar sein, weil du zu uns kamst, weil du uns nicht hast stehen lassen, sondern uns vergeben hast, uns versöhnt hast, uns ein neues Leben geschenkt hast. Wir dürfen dankbar sein, weil wir wissen, dass du uns unendlich liebst und angenommen hast. Du kennst unsere Herzen und du kennst unseren Alltag und du weißt auch, diese Freude und Dankbarkeit oft untergeht oder in den Hintergrund tritt. Wir wollen dich darum bitten, bitte öffne du immer wieder unser Herz und schenk uns, dass wir uns an diese Freude und Dankbarkeit erinnern. Du hast sie uns geschenkt und wir dürfen sie auf dich aufbauen in unserem Leben. Danke, dass du ein guter und großzügiger und liebevoller Gott bist und wir mit dir durch jeden Tag neu gehen dürfen. Amen. Jetzt habt ihr viel von dem Lied gehört und jetzt sind wir alle eingeladen, das mal miteinander zu singen.